was erstmal die Unterschiede sind zu dem stinknormalen Ethernet, was man so von zu Hause und irgendwelchen billigen Hubs eben kennt. Und die ganzen Vorzüge, die sich aus Switched Ethernet ergeben, inklusive der Nachteile, der netten Spielmöglichkeiten bei der ganzen Sache und natürlich auch gewisse Sicherheits- bzw. eher immer Unsicherheitsaspekte. Gut, wir haben natürlich erstmal, was wir alle kennen, auch in der Schule wird es immer einen gern beigebracht, weil die Lehrer meistens nicht sehr viel mehr kennen. An Universitäten kriegt man es auch immer gern beigebracht, das gute alte Ethernet, was man da eben so hat mit seinen Hubs oder auch mit seiner BNC-Leitung, wo ja jetzt am Anfang erstmal kein großer Unterschied besteht, zumindest vom Protokoll her. Bei den Hubs oder beim BNC-Netzwerk haben wir halt das Problem, dass wir zumindest, wenn wir Hubs verwenden, zwar eine nette sternförmige Verkabelung haben. Unsere Hubs verstärken allerdings nur das Signal, damit natürlich auch die Fehler. Irgendeine sinnvolle Tätigkeit üben diese Hubs leider nicht aus. Sie sind ziemlich dumm. Ja, man kann es vielleicht mit der, was weiß ich, Schuko-Mehrfachsteckdose vergleichen. Auf der einen Seite kommt halt was raus, auf der anderen kommt das gleiche genauso raus. Gut, die Schuko-Dose verstärkt zwar nicht, aber vom Prinzip her ist es halt das gleiche. Es ist einfach ein großer Lötklumpen. Mehr passiert da leider nicht drin. Das Ganze benutzt auch noch das gute alte CSMA-CD, das Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Protocol. Wie wir ja alle wissen, das ja einfach mal gucken, wenn gerade keiner schreit, schreie ich in die Welt hinein. Und wenn halt dann doch irgendjemand geschrien hat, während ich selbst geschrien habe, dann gibt's eine Kollision. Das funktioniert zwar, allerdings funktioniert es nur, wenn sich auch alle wirklich da dran halten an meinen Algorithmus. Wenn mein Netzwerk zu groß ist und deshalb ich halt nicht wirklich immer meinen Zeitschlitz bekommen, wo ich Daten übermitteln kann, was irgendwo so auftritt, wenn ich vielleicht so 100 Rechner in meinem Netzwerk habe, dann ist dieser Algorithmus ja nicht weiter brauchbar. Ich kann zwar noch tricksen, indem ich an irgendwelchen Timingwerten rumspiele, dass ich dann doch noch meine Daten übermittelt bekomme, aber eigentlich ist so ungefähr bei 100 Rechnern Schluss damit. Danach muss ich mir irgendwas anderes ausdenken. Ich könnte zum Beispiel routen. Gut, man will zwar nicht immer gleich routen, man könnte vielleicht auch was anderes tun, aber früher blieb einem halt nur die Möglichkeit zwischen routen oder also irgendwas auf Layer 3 tun oder irgendwas auf Layer 1 zu tun. Layer 2 hat man erst relativ spät noch irgendwas dazu entwickelt, eben diese Switching- oder Bridging-Möglichkeiten. Beim CSMA-CD habe ich, wie gesagt, auch das Problem, dass wenn ich ein großes Netzwerk habe, sich alle netten Rechner leider nur mit minimalster Geschwindigkeit unterhalten können. Also entweder ich habe 10 Mbit oder ich habe 100 Mbit. Alle müssen sich dran halten. Alle müssen sich auch an gewisse Leitungslängen und an gewisse minimale und maximale Paketgrößen halten. Was auch, ja, es ist nett, aber man würde es vielleicht gern doch ab und zu mal ein wenig anders haben, dass der Server vielleicht irgendwie ein schneller arbeiten könnte. Management von Netzwerken bei Hubs ist ein wenig schwieriges Thema. Also es gibt zwar so genannte managebare Hubs, zum Beispiel Firma 3com stellt da nette Produkte her, mit der SuperStack 2 Serie, aber naja, sie lösen die Probleme nicht wirklich. Prioritäten kann man zwar mitunter vergeben, zum Beispiel für einzelne Ports. Bei 3com, wie gesagt, kann man das tun, funktioniert nur leider nicht. Adressfilter bei Hubs, das funktioniert erstaunlicherweise ganz gut, sogar bei 3com. Man kann also an einem gewissen Port bestimmte MAC-Adressen vergeben, nur diese MAC-Adressen dürfen über diesen Port kommunizieren. Das war auch schon das Einzige, was da mit Sicherheit funktioniert. Es gibt dann noch das nette Sicherheitsfeature, was viele Leute immer versucht haben zu implementieren bei Hubs, dass man Also man hat ja normalerweise das Problem, ein Hub schickt meine Daten immer an alle und auch an die Leute, die sich eigentlich erstmal vielleicht nicht für meinen Datenverkehr interessieren. Wenn dann jetzt doch einer sitzt, der sich für meinen Datenverkehr interessiert, kriegt der den Traffic natürlich auch ab. Jeder kennt so Programme wie TCP-Dump, schmeißt mal an, sieht Login-Passwörter. Da hat sich Dreikom schon relativ früh irgendwas gedacht, was man dagegen tun könnte. Das Ganze nennt sich Need-to-Know. Also ich habe meine Adressfilter, trage an Port eine MAC-Adresse ein und wenn irgendwelche Ethernet-Pakete kommen mit einer anderen MAC-Adresse, die eigentlich an diesem Port nicht gehören, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, also die Ziel-MAC-Adresse ist nicht in der Adresstabelle drin, dann sollte eigentlich ein leeres Ethernet-Paket versandt werden, beziehungsweise ich setze ein Kollisionssignal auf diesen Port, damit die Netzwerkkarte, die dahinter steht, halt nicht mehr die Daten erhält. Ja. Keine Ahnung, steht in der Anleitung, es soll funktionieren, man kann es einschalten, es passiert nichts, man kann immer noch alle Passwörter lesen. Also ich weiß nicht, was daran funktionieren soll, was daran toll ist. Deshalb wünscht man sich halt irgendwie was, was überhaupt nichts mit CSMA/CD zu tun hat. Das wäre schon mal eine schöne Sache, wenn man den ganzen uralten Algorithmus da weglassen könnte. Man wünscht sich auch irgendwie eine bessere Auslastung des Netzwerkes, weil beim normalen Ethernet unterhalten sich halt zwei Teilnehmer über meine sternförmige Verkabelung. Alle anderen Teilnehmer haben zu warten. Das ist natürlich, ja, nicht schön. Ich habe relativ viel Zeit in meinem Netzwerk, wo irgendwelche Rechner nichts tun und einfach nur warten, dass das Netzwerk irgendwie mal wieder frei wird. Das will ich irgendwie wegbekommen, dass jeder mit jedem so mehr oder weniger vielleicht sich unterhalten könnte. Natürlich will ich auch den unnützen Datenverkehr, den ich habe, also das, wo immer fremde Passwörter drin übermittelt werden, weghaben. Da könnte man sich auch irgendwas überlegen. Ein paar Netzwerkstandardprobleme gibt es auch noch. Was weiß ich, ich nehme irgendein Crosslink-Kabel, stecke das in zwei Ports meines Hubs und plötzlich geht nichts mehr. Ja, ich meine, es kann Absicht sein, das kann aber auch vielleicht nur ein Fehler sein, weil der Administrator sein Netzwerk nicht mehr überblickt. Je nachdem, es wäre eine schöne Sache, wenn es da irgendwas gäbe, was den Administrator hinweist und auch gleichzeitig das Problem löst. Dann Backup-Leitungen gibt's wieder von vielen Firmen. Meistens, also auch für Ethernet, meistens sind es sogenannte Resilience-Links, die ich definieren kann. Da ist dann nur das Problem, wie der Hub erkennt, wann er jetzt einen Resilience-Link anschalten soll. Mitunter kann man nämlich das Kabel einfach rausziehen aus dem Hauptlink und der Resilience-Link geht immer noch nicht an, sondern erst nach einer ganzen Weile. Wenn man natürlich, was weiß ich, TCP, IP irgendwie übers Ethernet fährt und da 5 Minuten lang der Resilience-Link nicht angeht, dann hat man irgendwann Timeouts. Davon hat man auch wieder nichts. Und auch E-Mails schreiben an Administrator, dass der Link jetzt tot ist, das ist zwar schön, dann kann der das irgendwie auf seinem Smartphone auch vielleicht abrufen und sich freuen, aha, bis dann irgendwas getan wird und das Netzwerk wieder funktioniert, dauert es Ewigkeiten. Vielleicht ist er auch gerade im Urlaub oder hat einfach keine Lust, oder sowieso wieder mal kein Weihnachtsgeld bekommen hat. Ja, Netzwerk- und Datensicherheit ist wieder das gleiche Problem mit den Passwörtern. Wäre halt schön, wenn es sowas gäbe. Also Netzwerksicherheit soll ja auch nicht nur gewährleisten, dass die Daten sicher sind. Das kann ich vielleicht mit Verschlüsselung besser gewährleisten, sondern auch, dass mein Netzwerk da ist, wenn ich es brauche. Also meistens dann halt während der Geschäftszeiten der Firma, dass es einigermaßen zuverlässig meine Daten auch dahin schickt, wo sie hin sollen. Nicht, dass sie irgendwie im Nirvana landen. Also halt gewisse Zuverlässigkeiten. Managebar sollte ein Netzwerk auch noch werden. Also ich will irgendwie Prioritäten für einen Chef definieren können oder für den Port, an dem der Server dranhängt oder für sonstige Dinge. Vielleicht wäre es auch toll, wenn ich irgendeinen Port definieren könnte, sogenannte Monitoring-Ports zum Beispiel, wo ich dann den Traffic anderer Ports sehe und irgendwelche Netzwerkanalyse-Dinge an dem Port machen kann, ohne dass ich jetzt erst das Kabel rausziehen muss, mich dazwischen klemme und dann den Datenverkehr abgreife, sondern dass das halt für den Administrator einfacher wird. Vielleicht, was noch ganz toll wäre, dass es auch irgendwie remote geht, dass ich also irgendwelche Filter definieren kann, der mir dann Pakete captured oder wie man es auch immer nennen will. Und die Pakete werden dann vielleicht in irgendein Gerät gespeichert und der Administrator kann die dann sich anschauen, was mit denen los ist, warum es nicht geht. Und das größte Problem an der ganzen Sache, ich will jetzt nicht irgendwas bauen und alles wegschmeißen, sondern ich will eigentlich nur ein kleines oder ein großes Gerät austauschen und für meine Endverbraucher, für die arme Sekretärin, soll sich nichts ändern. Die soll eigentlich davon gar nichts wissen. Und ja, das ist nicht wirklich einfach. Aber ja, man hat es mittlerweile gelöst und ist doch eine schöne Sache. Gut, was man irgendwann mal wirklich will, ist dieses Switched Ethernet. An den Switched, muss man gleich mal sagen, Switching oder Switches oder alles, was irgendwie mit S-W-I-T-C-H beginnt. Das ist eigentlich leider mittlerweile nur so ein dummer Marketingbegriff. In den ganzen Standards wird immer von Bridges und Bridged Ethernet gesprochen. Switches sind natürlich eigentlich erstmal nichts weiter als so eine Multiport-Bridge. Allerdings hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass man jedes Gerät, was irgendwie was Tolles tut, Switch nennt. Also es gibt dann Layer 3 Switches, die man eigentlich hauptsächlich dann immer Router nennt. Da kann man sich jetzt wirklich streiten. Dann gibt es noch Layer 4 Switches. Also mittlerweile ist es hauptsächlich ein Begriff dafür, dass ein Gerät irgendwie toll ist, dass es eine tolle Produktbeschreibung hat und viele, dass die Firma, die es herstellt, eine tolle Marketingabteilung hat. Also, was wir verwenden wollen, ist, wie gesagt, das transparente Bridging, was auch in IEEE 802.1d definiert worden ist. Da wurde noch vieles andere definiert, aber eben auch dieses. So, bei Hubs war es uns eigentlich wurscht, wie unser Paket ausschaut. Bei Switches, um zu verstehen, was die tut, müssen wir uns doch erstmal das Paketformat anschauen, was Ethernet verwendet. Da haben wir erstmal, ja, so schön wie es auch immer wäre, dass man nur ein Paketformat hat. Es gibt ein Paketformat, das sich Ethernet-Paketformat nennt, was ursprünglich von Xerox entwickelt worden ist und dann von Xerox, Intel und Digital standardisiert worden oder wurde. Und es gibt noch das Paketformat, was die IEEE irgendwann mal standardisieren wollte. Und ja, sie hat es auch standardisiert. Zu den Problemen und warum die das getan haben, werden wir dann gleich noch eingehen. Also schauen wir uns erstmal das hübsche Paketformat an. Das ist das Ethernet-Paketformat. Wir haben, wie gesagt, 6 Byte für die Destination-MAC-Adresse. Die MAC-Adresse, die man auch landläufig kennt, was halt so eine Netzwerkkarte hat, was mir mit EF-Config oder IP-Config oder welches Betriebssystem ich auch immer verwenden will, angezeigt wird. Das gleiche habe ich nochmal für die, damit ich angeben kann, von wo das Paket kommt, also die Quelle. Dann habe ich 2 Byte, die mir angibt, welche Sprache ich denn im Datenteil meines Paketes spreche. Also Computerleute haben halt immer keine Lust, erst durch Zuhören rauszufinden, welches Datenformat das ist, ob das jetzt TCP oder IPX oder was der Geier ist, sondern die hätten es gern explizit, damit man auch gleich sieht, aha, der will jetzt mit mir TCP/IP reden und später muss ich den Datenteil meines Ethernet-Pakets an den TCP/IP-Stack weiterleiten. Dafür, wie gesagt, 2 Byte und ja, am Anfang war das recht frei definiert, später hat man da noch gewisse Einschränkungen gemacht. Am Schluss habe ich einfach eine Frame-Checksum, die aus 4 Byte besteht und einfach ein CRC-Algorithmus ist. Gut, Jetzt zu den Unterschieden. Also ein IEEE 802.3 Paket ist eigentlich erstmal nichts anderes. Die dachten sich nur hauptsächlich jetzt erstmal, zwei Byte für eine Protokoll-ID. Das ist uns nicht genug. Wir hätten es gern irgendwie ein wenig komplizierter definiert. Die meinten natürlich, die würden es irgendwie freier definieren. Ja, ich finde zumindest, es ist ihnen nicht wirklich gelungen. Sie haben es nur unnötig kompliziert. Weil eigentlich wollten sie nur beschreiben, welche Sprache, wie gesagt, im Datenteil gesprochen wird. Sie arbeiten da gern mit ihren Destination Service Access Points und Source Service Access Points, gewissen Kontrollfeldern. Es gibt auch im 802.3 Frame einen gewissen Standard, wie man die Protokoll-IDs von Ethernet wieder abbildet. Da braucht man dann insgesamt 7 Byte für, um 2 Byte abzubilden. Also, ja, es ist halt ein typisches, überdesigntes Protokoll. Die wollten Protokoll-ID hinschreiben und haben mehr draus gemacht, als sein musste. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, wer sich das mal durchlesen will. Es gibt ein paar hübsche Bücher dazu, die werde ich am Schluss noch eingehen, die sich auch damit, etwas sarkastisch befassen mit diesem 802.3 Format. Aber danach wird man schon verstehen, warum das zwar vielleicht toll ist, aber für die Praxis nicht taugt. Zusätzlich haben wir noch ein Datenlängenfeld im 802.3 Paket. Darüber kann man sich jetzt auch streiten. Ist eigentlich eine redundante Information, aber Schaden tut es vielleicht nichts. Man kann die Pakete ganz einfach daran unterscheiden, indem man die 2 Byte nach der Source-MAC-Adresse sich anschaut. Ist die eben kleiner als 1536 Dezimal, dann handelt es sich wohl um ein 802.3 Paket, weil wir geben ja die Länge des Pakets an. Ist sie größer als dieser Wert, handelt es sich um Ethernet-Paket. Und Xerox hat gefälligst dafür Sorge zu tragen, dass es keine Protokoll-IDs gibt, die einen kleineren Wert haben. Das ist auch noch heute so. Auch aktuelle Linux, Ethernet-Implementation macht so eine billige Unterscheidung. Gut, wir müssen uns jetzt allerdings nochmal die MAC-Adresse selbst anschauen, die ist auch wieder aufgebaut zu mehreren Teilen. Erstmal teilen wir die grob in einen Vendor-Code und in einen Vendor-Free-Teil ein. Der Vendor-Code, den kann man sich einfach bei der IEEE kaufen. Kostet, glaube ich, so irgendwas $1,500 oder so. Das ist einfach eine ID, wie es dann wohl jeder hat. Also 3COM, sonst was, sie kriegen theoretisch 24 Bit, um anzuzeigen, die Netzwerkkarte oder dieses Netzwerkgerät, was Ethernet kann, hat 3COM hergestellt. Danach können Sie irgendwas eintragen, ist dann meistens eine laufende Nummer oder eine ID für die Netzwerkkarte, also was weiß ich, das Netzwerkkarte sowieso, die 13905B und hinten eine laufende Nummer. Bei mir steht 23 in Bit in Klammern, weil es steht zwar immer überall, es sind 24 Bit, aber wenn man sich das Paket mal genau anschaut, stimmt das nicht ganz, weil das erste Bit, also das liest Kniffel kein Bit, um genau zu sein, wird zum Beispiel bei der Destination MAC Adresse dazu verwendet, um zu unterscheiden, ob das ein Multicast Paket ist oder ein Unicast Paket. Damit, also man kennt es ja als Broadcast-Adresse, wo dann alle Bits in der kompletten MAC-Adresse auf 1 gesetzt sind. Wir haben im Ethernet nun mal auch gewisse Multicast-Gruppen. Die werden, wie gesagt, dadurch signalisiert, dass wir das erste Bit auf 1 setzen. In der Destination-MAC-Adresse. In der Source-MAC-Adresse ist das natürlich erstmal irgendwie nicht wirklich notwendig, weil es wohl angeblich keinen Grund gibt, warum eine Multicast-Gruppe an ein einzelnes Paket schicken sollte. Das mag sein. Es wird dann häufig an vielen Bridges zumindest dafür verwendet, nach der schauen, ob ich transparent bridgen will oder ein Source Root Bridging machen will. Source Root Bridging werden wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es ist wirklich so schrecklich, wie es klingt. Und es erinnert ein bisschen an IP. Mit Source Routing genauso schrecklich ist das Protokoll auch. Wir haben dann noch das zweite Bit der Adresse, das ist ein Global und Local Bit. Da unterscheiden wir einfach, ob die Adresse von der IEE vergeben worden ist, dann ist es eine globale. Oder wenn ich das nicht von der IEE gekauft habe, um die $1,000 oder $1,500 zu sparen, dann bin ich dazu angehalten, das Local Bit, also oder dieses Bit auf 1 zu setzen. Ja, jetzt muss man allerdings noch ein bisschen aufpassen, was mir am Anfang immer den Kopf zerbrechen gemacht hat, warum denn zum Beispiel die 01.80.C2.000 eine Multicast-Gruppe ist, wenn doch das erste Bit 1 sein soll und nicht das letzte, also das siebte. Wir haben nun mal eine gewisse Bitreihenfolge in Netzwerken, die ist bei Ethernet halt anders als bei manch anderen Protokollen. Wir fangen halt mit dem Least Significant Bit an, um das in die Leitung zu stecken. Und Token Ring, glaube ich, arbeitet zum Beispiel andersrum. Was dann halt genau wichtig wird, wenn wir irgendwelche Bridges bauen wollen, weil die müssen dann ja die Bitreihenfolge umdrehen. Also wie gesagt, es ist das Least Significant Bit des ersten Bytes, was die Multicast-Gruppe angibt. Daraus ergibt sich auch die 1 und nicht die 128 zum Beispiel. Gut, wir haben jetzt ein ganz einfaches Netzwerk. Wir haben 4 Rechner. Hätten wir jetzt einen Hub dazwischen, könnten sich alle unterhalten. Jeder würde seinen CSMA/CD-Algorithmus anwerfen. Würde schauen, wann ist die Leitung denn frei. Wartet dann ein wenig. Versucht sein Paket wegzuschicken und während er es wegschickt, schaut er immer noch auf die Leitung, ob ein Collision-Signal irgendwann mal auftaucht. Wenn nein, dann freut er sich, er hat das Paket wohl hoffentlich vernünftig übermittelt. Wenn ja, dann versucht er es halt irgendwann noch einmal. Das wollen wir jetzt vermeiden und wir wollen gern Switched Ethernet verwenden können. Also, wir haben, wie gesagt, in der Mitte wieder unsere Bridge. Die hat in diesem Fall hier 3 Ports. C1 und C4, was jetzt einfach nur Rechner darstellen soll, sind direkt an die Bridge angeschlossen. An Port 3 hängt erst nochmal zum Beispiel, ja, man kann sich jetzt als Hub vorstellen oder was weiß ich, halt ganz primitives Ethernet erst nochmal. Und an diesen Ethernet hängen dann wieder Rechner C2 und C3. Das ist eigentlich alles, was erstmal groß anders ist. Die Filtering Database werden wir später brauchen und sehen, wozu die gut ist. Jo, also stinknormales Netzwerk erstmal für den Anfang. Wir schicken jetzt erstmal ein Paket los, von Rechner C1. PC-Technologie, toll. Gut, wir schicken jetzt ein Paket weg. Wir wollen, wie gesagt, von Rechner C1 zu Rechner C3. Jetzt bitte nicht dran stören, dass es im Ethernet-Paket andersrum drin steht. Aber es geht ja jetzt erstmal nur ums Verständnis. Es geht hier also, liegt irgendwo auf dem Kabel an, es wandert langsam mit 80% der Lichtgeschwindigkeit Richtung Bridge und ist irgendwann mal in der Bridge. Und die Bridge denkt sich jetzt, aha, da steht eine Source-MAC-Adresse drin. Die merke ich mir doch gleich einmal. Die wird dann, wie gesagt, in die Filtering-Database eingetragen. Gleichzeitig denkt sich die Bridge aber auch, bin doch nicht wirklich schlau, weil C3 kenne ich nicht. Das ist nicht wirklich lustig. Also muss ich mir irgendwas überlegen, was ich dennoch damit anstelle. Und ja, das werden wir gleich sehen, was die Bridge damit anstellt. In der Filtering Database haben wir, wie gesagt, einfach eine Zuordnung von Ports nach MAC-Adresse. Und wir haben noch einen Timer, den wir hochsetzen, weil nach einer gewissen Zeit wollen wir die Werte auch wieder rausschmeißen, damit die da Tabelle oder Datenbank nicht so groß wird und es auch möglich ist, dass wir irgendwie Rechner an andere Ports stecken, ohne dass wir erst groß die Adressen löschen müssen, also per Hand löschen müssen. Gut, die Bridge denkt sich jetzt also was und ist zum Entschluss gekommen. Sie schmeißt das Paket einfach an allen Ports raus, außer an dem, von dem das Paket gekommen ist. Das Ganze nennt man dann Flooding. Das ist ja das einzig Sinnvolle, was die Bridge machen kann. In dem Fall sind wir zwar nicht schlauer als ein Hub, der wird es auch an alle verteilen, aber ist schon mal besser als gar nichts zu tun. Wie wir sehen, haben wir jetzt auch schon mal, also ist eine gewisse Zeit vergangen, wir nehmen jetzt mal an, eine Zeiteinheit, deshalb setzen wir das Alter der MAC-Adresse und des Port-Tupels da auch um 1 hoch. Gut. Die Bridge tut mal wieder gar nichts, aber wir senden jetzt zum Beispiel ein Paket von C2 nach C1. Es wandert wieder übers Netzwerk, kommt irgendwann, natürlich da wir ein primitives Ethernet haben, auch an C3 an. C3 freut sich, was weiß ich, vielleicht war das gerade die Antwort auf irgendwie Telnet-Passworteingabe, dann hat es jetzt mal ein Passwort mehr. An der Bridge kommt es aber dafür auch an. Die Bridge denkt sich jetzt wieder mal, dass es doch eine tolle Bridge ist, denn sie hat jetzt auch die MAC-Adresse für C2 an Port 3 gelernt. Jetzt ist aber der erste Intelligenzschritt so einer Bridge erreicht, denn sie kennt bereits den Port, an dem die MAC-Adresse von C1 hängt. Und deshalb können wir was ganz Einfaches tun. Wir schicken dieses Paket an Port 1 raus und Port 2 lassen wir in Ruhe. Da sitzt vielleicht auch irgendein netter Zeitgenosse dran, aber der kriegt erstmal, und dieses erstmal, das unterstreichen wir ganz dick, dieses Paket nicht. Damit haben wir jetzt natürlich relativ viel gewonnen. Erstmal, wir haben unsere zur Verfügung stehende Netzwerk-Performance sinnvoller eingeteilt. C4 wird nicht mit dem Paket belastet. Auf diesem Stück Ethernet passiert also gar nichts, es ist frei. In der Zeit könnte irgendwas anderes auf dem Netzwerk übermittelt werden. Wir haben eine gewisse Datensicherheit erreicht, weil C4 dieses Paket erstmal nicht lesen kann und auch in keinster Weise davon überhaupt in Kenntnis gesetzt wird, dass da ein Paket von C1 nach C2 transportiert wurde. Ja, wir haben also schon mal relativ viel gewonnen. Leider ist es ein bisschen ein Druckschluss, aber dazu später mehr. In unserer Filtering-Database haben wir jetzt wieder einen Eintrag mehr. Die Timer wurden auch schon wieder hochgesetzt, also nichts weiter Spektakuläres. Jetzt gibt es noch einen dritten Fall, der wichtig ist, wenn wir jetzt so ein Stückchen normales Ethernet an einer Bridge angeschlossen haben. Kann es mitunter den Fall geben, dass irgendeiner der Rechner in diesem Stückchen Ethernet ein Paket sendet an einen anderen Rechner in diesem Stückchen Ethernet? Tja, das kommt also am anderen Rechner auch an, es kommt aber auch an der Bridge an. Es kann die, sofern die MAC-Adresse gelernt worden ist, natürlich, was soll sie mit dem Paket tun? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich soll sie auf dem gleichen Port wieder raus. Es wurde auf dem Port allerdings schon empfangen, also macht das nicht sehr viel Sinn, das nochmal wegzuschicken. Diese Pakete werden einfach gelöscht. Im Allgemeinen nennt man das dann den Filterungszustand oder Filtering. Jo, das sind erstmal die drei wichtigen Modi, was so eine Bridge können muss, damit sie sich schon mal halbwegs als Bridge überhaupt nennen darf. Wenn es soweit Fragen gibt vielleicht zu diesem Auto-Learning. Ja?
Hat die Bridge C3 nicht auch noch gelernt? Den Port? Also Port 3 und die MAC von dem C3?
Ja, sollte sie gelernt haben. Ja, genau. Ja, es wird vielleicht noch ein, zwei Fehler in diesem Foliensatz sein. Ja, meine Güte, ja, das ist richtig. Eigentlich sollte jetzt hier noch C3 auftauchen. Gut, wir haben ein paar Vorteile, wenn wir Bridges verwenden, die jetzt da vielleicht noch nicht so hundertprozentig klar geworden sind. aber jetzt auf die will ich jetzt nochmal eingehen. Also wenn wir Rechner direkt anschließen an den Switch, haben wir auch noch einen Vorteil. Wir können nicht nur mit Half-Duplex uns unterhalten, sondern auch mit Full-Duplex. Wenn wir uns mit Full-Duplex unterhalten und wir sind in einem vollgeswitchten Medium, also wir haben keinen Port, wo noch ein dummer Hub dran hängt, dann haben wir auch den Vorteil, dass es so gut, also eigentlich überhaupt nicht mehr zu Collisions kommen kann, weil es sendet ja auf ein Stück Leitung immer nur einer. Wir müssen jetzt natürlich darauf Obacht geben, dass es trotzdem zu keiner Überlastsituation kommt, aber kollidieren kann nichts mehr. Wir könnten also theoretisch auf CSMA/CD verzichten. So ganz können wir es zwar nicht, wir wollen ja noch abwärtskompatibel sein, also kommt dieses Paket auch ab und zu nochmal vor. Aber ja, so selten, dass es doch angenehm wird, mit Netzwerken zu arbeiten. Ja, dieses erstmal ist jetzt im weiteren Punkt sehr wichtig. Wenn wir die Rechner direkt an die Switch oder an die Bridge anschließen und das Auto-Learning abgeschlossen ist, also die Switch weiß, wo sich jeder Rechner befindet, dann kann theoretisch kein Mensch mehr fremden Datenverkehr mitlesen. Das war eins der Designziele, dass es nicht funktioniert, ist leider auch so ein gewisses Problem. Aber im normalen Alltag funktioniert das ganz gut. Erstmal. Ja, der nächste Punkt, das ist das, was man irgendwie von geswitchten Ethernet immer als einziges weiß. Ist ungefähr so wie bei IPv6, da weiß jeder auch nur, dass die Adressen irgendwie mehr sind. Von mehr weiß die Mehrheit der Menschheit weiß von IPv6 meistens auch nicht mehr. Bei Switches ist es genauso. Bei Switches denkt sich immer jeder, da gibt es irgendwie komische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und jeder Rechner kann sich mit jedem mit voller Bandbreite unterhalten und dann ist Schluss mit dem Wissen. Das ist zwar wahr, aber ja, ist halt auch ein Punkt unter vielen. Also wir haben jetzt den Vorteil, was weiß ich, wenn wir 4 Rechner haben in unserem Netzwerk und eine Switch steht dazwischen, können sich jeweils 2 Rechner mit voller Bandbreite unterhalten, die, also wenn die jeder 10 Mbit haben, kann sich Rechner 1 mit Rechner 2 mit 10 Mbit unterhalten und Rechner 3 mit Rechner 4 mit 10 Mbit. Im Knotenpunkt sind es dann natürlich 20 Mbit, aber solange die Backplane, der Switch das mitmacht und die CPU schnell genug ist, die Adresstabellen zu durchsuchen, ist das kein Problem. Jo, also das mit dem Timer habe ich schon erklärt. Wie gesagt, sie werden nach einer gewissen Zeit gelöscht, was wichtig ist, damit ich auch mal meinen Rechner mit dem Rechner umziehen kann. Ich will ja vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, vielleicht mit dem Notebook, bin ich erst im einen Raum, stecke mich da ans Netzwerk, dann gehe ich in den nächsten Raum. Das soll einigermaßen problemlos vonstatten gehen. Und es soll nicht die nächsten 2 Jahre lang auch noch an diesem Port oder am alten Port die MAC-Adresse eingetragen sein. Was auch noch nett ist, eine Switch muss nicht die komplette Topologie des Netzwerks kennen. Eine Switch muss eigentlich nur wissen, welche MAC-Adressen wo an welchem Port angeschlossen sind. Mehr interessiert sich eine Switch eigentlich nicht fürs Netzwerk. Also ob da noch 5 andere Switcher an irgendwelchen Ports angeschlossen sind, ist für die Switch erstmal ganz egal. Man kann zwar noch sinnvolle Dinge tun, mit Switch-Switch-Verbindungen, aber dazu später mehr. Es gibt allerdings natürlich auch Probleme. Beim normalen Ethernet konnte ich mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen, wenn es zu keiner Kollision gekommen ist, ist das Paket wohl irgendwie beim anderen Rechner angekommen. Ich wusste zwar immer noch nicht, ob der damit was anstellen konnte, weil vielleicht war er gerade mit anderen Dingen beschäftigt oder die Puffer der Netzwerkkarte waren voll oder sonst irgendwas. Da gibt es andere Protokolle wie Token Ring, Token Bus, die das signalisieren können. Ethernet ist zu sowas nicht fähig. Ethernet überträgt einfach nur Pakete. Und im geswitchten Ethernet ist es noch schlechter, weil es mitunter vorkommen kann, dass vielleicht eine Switch mal falsch arbeitet oder es kommt in irgendein Zwischenstück Netzwerk halt irgendwo unterwegs doch noch zu einer Kollision und das Paket ist weg. Darüber weiß dann natürlich der Senderechner nichts. Der kann das auch nicht feststellen irgendwie. da bin ich dann halt auf irgendwelche Protokolle, die wegen höher im OSI-Layer liegen, angewiesen, dass die das feststellen können, dass hier ein Paket verloren gegangen ist. Weiteres Problem ist vielleicht noch Broadcasts und Multicasts. Da gibt es zwar Spezifikationen, wie ich Multicasts einigermaßen sinnvoll über mein Netzwerk transportiere, ohne dass es an alle Rechner geflutet wird. Diese Extended Filtering Rules werden aber meistens nicht implementiert. Also mir ist kein Hersteller bekannt, der die implementiert hat. Und deshalb werden Multicasts automatisch zumindest auch immer geflutet, Podcasts sowieso, weil das soll ja alle Rechner im Netzwerk angehen. Es gibt meistens noch Hersteller, die es ermöglichen, gewisse Multicast-Gruppen nur an bestimmten Ports rauskommen zu lassen. Das ist dann allerdings alles Handarbeit und geht nicht automatisch vonstatten. Weiterer Punkt ist jetzt, der im Standard beschrieben ist, also es soll möglich sein, dass ich MAC-Adressen auch statisch an Port eintragen kann, was durchaus nett ist, weil ich kann dann gleich eine Adress-Filtering-Tabelle anlegen, dass nur bestimmte Netzwerkkarten über diesen Port überhaupt kommunizieren dürfen. Dynamisch sollten sie aber nur an einem Port eingetragen werden. Das steht in IEEE 802.1d. Ja, das ist leider alles nur sehr theoretisch, weil in der Wahrheit ist es durchaus möglich, eine MAC-Adresse automatisch an mehreren Ports gelernt wird. Und das ist angeblich, also sagen zumindest immer die Hersteller, implementationsbedingt. Interessanterweise sagt es jeder Hersteller. Und durch dieses Problem, dass ich an mehreren Ports die gleiche MAC-Adresse lernen kann, habe ich natürlich wieder eine Angriffsmöglichkeit. Wenn ich jetzt einfach irgendwelche Ethernet-Pakete generiere von irgendeinem Rechner, von dem ich weiß, er übermittelt gerade zu irgendjemand anders interessante Pakete, dann schicke ich einfach so ein Paket an die Switch, über die er sich gerade unterhält, und demnächst kommen dann auch die entsprechenden Pakete an meinem Port raus. Dagegen kann ich wenig tun, weil, wie gesagt, die Hersteller da nichts Sinnvolles anbieten. Das Einzige, was ich tun kann, ist eigentlich nur, dass ich eine Adress-Filtering-Tabelle anlege, dass eben keiner Pakete mit der nicht zugelassenen MAC-Adresse übermitteln können oder dass der Port dann automatisch abgeschalten wird. Das ist allerdings wieder Handarbeit und ich brauche einen Administrator, der die Adresstabelle irgendwie pflegt. Deshalb wird es in normalen Netzwerken auch nur sehr selten angewandt, in Netzwerken, wo die Administratoren irgendwie nichts zu tun haben. Also in einigen Uni-Netzwerken wird es zwar gemacht, allerdings, ja, die ersticken dann immer wegen in ihrer Arbeit. Was aber wenigstens schon mal ganz nett ist, durch irgendwelche Management-Oberflächen, sei es jetzt Telnet, Web oder via SNMP, darf ich aber nicht auf diese Adresstabellen zugreifen dürfen. Also es ist nicht möglich, wenn an meinem Port nur eine MAC-Adresse freigegeben ist, die irgendwie hinterrücks via SNMP in diese Tabellen einzuschleusen und die Adressfilterung damit zu hintergehen. Auf Deutsch, wenn ich halt wirklich dazu übergehe, Adressen zu filtern, nur eine MAC-Adresse pro Port zulasse zum Beispiel, dann habe ich ein relativ sicheres Netzwerk, weil es keinen funktionierenden Angriff mehr gibt, um an fremde Daten zu kommen. Wie gesagt, ist das wieder ein Haufen Aufwand. Gut, eine Switch hat noch mehrere Möglichkeiten, überhaupt Pakete zu forwarden. Die Standardmethode ist dann eigentlich die Store-and-Forward-Methode. Das heißt, so ein Ethernet-Frame wird erstmal komplett in den Speicher der Switch eingelesen. Danach machen wir gewisse Tests, ob das Paket auch ein sinnvolles Paket ist. Wir berechnen nochmal die CRC, vergleichen die mit der CRC, die im Paket angegeben wurde. Stimmen die alle überein, dann schicke ich das Paket weiter. In der Zeit kann ich ja nachgucken, wo das überhaupt hin muss. Das ist ein recht sicheres Verfahren. Also sicher in der Hinsicht, dass wir keinen nutzlosen oder nicht sinnvollen Daten in unser Netzwerk weiter vorwarten. Aber wir haben dadurch natürlich eine relativ hohe Verzögerung, weil es alles Zeit braucht. Deshalb haben sich dann schlaue Leute mal das K2 ausgedacht. In diesem Modus wird nur die Ziel-MAC-Adresse gelesen, das sind die ersten 6 Byte. Danach wird eine Forwarding-Entscheidung getroffen und dann wird der Rest von dem Paket ungeprüft einfach an diesen Port weitergeleitet. Das ist relativ schnell. Ich habe auch eine einigermaßen, also je nachdem wie groß das Paket ist, einigermaßen kleine Verzögerung. Allerdings kann es jetzt natürlich sein, dass ich Pakete mit falscher Prüfsumme oder sonstigen Bitfehlern über mein Netzwerk schicke und damit zu nutzlosen Datenverkehr beitrage. Da muss man halt wissen, was man tun will. Es gibt allerdings auch noch irgendwelche Implementierungen, die trotzdem noch am Schluss die CRC berechnen. Die können dann zwar dem Paket nicht mehr mitteilen, dass es eine falsche ist, aber sie können ihre internen Counter für Fehler hochsetzen. Und das ist dann genau sinnvoll, wenn ich eine gewisse Mischform von den beiden ersten verwenden will. Nämlich, man kann bei vielen namhaften Herstellern es so definieren, dass, sofern ich unter einer gewissen Fehlerrate bleibe, will ich K2 verwenden. Also wenn meine Kabel alle in Ordnung sind und so weiter und es sowieso zu keinen Fehlern kommen kann, verwende ich die zweite Methode. Kommt es häufig zu Fehlern, dann schalte ich automatisch auf Store and Forward um und überprüfe vorher meine Pakete, ob die überhaupt sinnvoll sind. Natürlich kann ich so, wenn irgendwie mal wieder keine Fehler auftreten, dann mit einem zweiten Schwellenwert wieder umschalten auf die zweite Methode. Es gibt noch eine dritte Methode, die nicht von allen Herstellern wirklich implementiert wird. Das ist die sogenannte Fragment-Free-Switching-Strategie. Da lese ich die ersten 64 Byte ein, mache wieder meine Forwarding-Entscheidung. Aber die CRC kommt natürlich hinten dran, das ist schon mal schlecht. Außerdem habe ich ja das ganze Paket noch nicht gelesen, also kann ich auch keine sinnvolle CRC berechnen. Aber ich kann zum Beispiel schauen, ob jetzt, sofern dieses Paket von einem normalen Ethernet kam, innerhalb der ersten 64 Byte ein Kollisionssignal zum Beispiel kam oder sonstige Probleme mit dem Paket. Vielleicht habe ich auch ein komisches Kabel und ich kann meinen Manchester-Code nicht mehr erkennen. Wenn das so ist, kann ich das Paket also schon zu diesem Zeitpunkt wegwerfen und muss kein kaputtes Paket an das nächste Netzwerk weiterleiten. Also es wird nicht von sehr vielen Herstellern angeboten und die meisten Switches, also die meisten kleinen Switches, die man so kauft in Läden, die so 8 Ports haben, diese Methode auch nicht. Gut, wir hatten noch einen Punkt, nämlich wir hätten gern ein bisschen Netzwerksicherheit von der Warte aus, dass wir garantieren wollen können, dass das Netzwerk auch funktioniert. Auch wenn mal irgendeine Komponente ausfällt, soll es automatisch eine Backup-Möglichkeit geben, wie meine Daten übermittelt werden. Und es soll auch die Fehlerquelle vermieden werden, dass sich der Administrator irgendwie verpatcht und dann irgendwie rein zufällig ein Crosslink-Kabel in eine Switch steckt und das andere Ende in die gleiche oder in die nächste Switch. Und wie wir hier sehen, wir haben halt unsere 5 Netzwerke, haben nicht jeweils eine Bridge zwischen den Netzwerken, sondern mitunter mehrere. Manchmal können wir auf 2 oder 3 Pfaden unser Netzwerk erreichen. Das führt natürlich zu Fehlern, weil im normalen Ethernet hatten wir schon die Situation, bauen wir eine Schleife ein, dann gibt es ja einen Weg, der kürzer ist und einen Weg, der länger ist und irgendwann begegnet sich das Paket selbst. Der Manchester-Code wird wieder verfälscht und irgendeine Station erzeugt dann ein Kollisionssignal. Da das natürlich mit jedem Paket passiert, besteht mein Ethernet nur noch aus Kollisionen und an Daten übermitteln kann nicht mehr gedacht werden, sondern nur noch an Kollisionsleuchtdiode angucken. Bei Switched Ethernet ist es noch sehr viel schlimmer. Jetzt haben wir nämlich das Problem, wenn wir zum Beispiel Store and Forward haben, wir erzeugen irgendein Paket auf LAN A zum Beispiel, das würde jetzt von Bridge 5 und Bridge 1 erstmal empfangen. Die denken nach, wo es hinkören könnte, vielleicht wissen sie noch gar nichts, damit anzufangen. Also forwarden die das jetzt einfach mal. Danach ist das Paket in LAN B und in LAN E. Ja, soweit so gut. Dann haben wir die Bridge 3 und die Bridge 4. Die sehen halt, aha, an Port 1 jeweils liegt ein Paket an und an Port 2 liegt jeweils ein Paket an. Ja, dieses Paket empfangen wir jetzt erstmal. Wir wissen immer noch nicht, was wir damit groß anfangen sollen. Und forwarden das jetzt dann halt einfach mal ins nächste Netzwerk. Und schon haben wir 4 Kopien von diesem Paket. Und dann rennt es halt noch ein bisschen in der Gegend rum. Und wir haben immer mehr Kopien von diesem Paket. Irgendwann ist unser Netzwerk halt einfach nur noch mit einem Paket beschäftigt, das in sehr vielen Reinkarnationen davor liegt. Und wir haben auch wieder irgendwie kaum noch Bandbreite, um sinnvolle Daten zu übermitteln. Wie wir gesehen haben, haben wir natürlich das Problem, wenn ich mehr als 2 redundante Wege habe, vervielfältigen sich die blöden Pakete auch noch. Also irgendwann ist wirklich an nichts mehr zu denken, außer das Netzwerk komplett ausschalten, damit alle Puffer gelöscht werden und irgendwann das Netzwerk wieder kontrolliert hochzufahren. Und wer schon mal sich mit größeren Netzwerken beschäftigt hat, meistens weiß kein Mensch, wie man so ein Netzwerk überhaupt komplett runterfährt und dann wieder kontrolliert hochfährt, weil ich irgendwelche Dependencies einhalten muss. Also man kann irgendwie so ein Uni-Netzwerk damit schon zur Verzweiflung treiben. Gut, also wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen. Dafür hat man sich natürlich was Tolles überlegt. Wie gesagt, die redundanten Netzwerkpfade nicht, also die einen nennen es Schleifen, die anderen redundante Netzwerkpfade, je nachdem, ob sie Optimisten oder Pessimisten sind. Man will halt die redundanten Netzwerkpfade verwenden können, sofern ein anderer redundanter oder zu diesem Link redundanter Link ausfällt. Wir wollen die ungeplanten Redundanzen, das was die Pessimisten Schleifen nennen, automatisch erkennen und sie sinnvoll nutzen können. Und wir wollen, dass das Ganze einigermaßen deterministisch abläuft. Also wenn ich mein Netzwerk komplett ausschalte und wieder einschalte, soll der gleiche Zustand sein, wie wenn ich das irgendwie anders machen würde. Es soll also keinen Zustand geben, in dem ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, was mein Rechner gerade tut oder mein Netzwerk. Wie gesagt, schon eine relativ große Forderung, wenn man an PC und Windows denkt. Und wir haben wieder das Problem, der einzelne Rechner, der bei der Sekretärin unterm Tisch steht oder auf dem Tisch oder wo auch immer, den wollen wir damit gar nicht belasten. Also es ist wirklich schlimm, armen kleinen Leuten irgendwas zu installieren, von denen sie keine Ahnung haben, was dann Fehler irgendwie produzieren kann. Und dann müssen unfähige Leute noch unfähigeren Administratoren erklären, was jetzt das Problem sein soll. Deshalb soll es transparent bleiben. Deshalb verwenden wir auch gern transparentes Switching im Vergleich zu dem Source-Root-Bridging. Beim Source-Root-Bridging haben wir nämlich das nette, es geht auf die nette Idee wie bei IP zurück. IP ist ja ein bisschen älter. Da hatten wir auch was gehört, nämlich das Source-Routing. Wir geben also im Paket an, über welche Router dieses Paket weitergeleitet werden soll. Und das ist schon mal, hört sich erstmal gar nicht kompliziert an. Allerdings haben wir jetzt das Problem, Router sind irgendwas Festes, von denen ich eine gewisse Adresse kenne. Da ändert sich nicht gar so viel. Bei Netzwerken schaut das Ganze ein wenig anders aus. Es kann ja durchaus mal sein, dass irgendwie eine Switch ausfällt, dann muss ich die nächste nehmen. Dann muss ich aber natürlich erstmal eine andere Zieladresse angeben. Und das muss ich dann erstmal meinem Endsystem klar machen, dass sich da jetzt irgendwas geändert hat. Und wie mache ich das sinnvoll? Wenn ich überall und die ganze Zeit irgendwie Podcasts verschicke, kann ich erstens nicht sicher sein, dass es jedes Endsystem wirklich erhalten hat. Zweitens kann ich auch nicht wirklich sicher sein, dass wenn ich es irgendwie auf einen zentralen Server ablege, dass der nicht gerade von einem Netzwerkausfall betroffen ist. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine Endsysteme einen falschen Plan von der Topologie des Netzwerks haben, ist relativ groß. Dennoch gab es einen erbitterten Kampf zwischen den Leuten, die Source Root Bridging favorisiert haben und den Leuten, die transparentes Bridging favorisiert haben. Netterweise haben sich aber die transparenten Leute durchgesetzt und das andere wird zwar noch von irgendwelchen armen Leuten administriert, aber also mir ist es zumindest nicht bekannt, dass irgendwelche aktuellen Hersteller das in ihren Switches noch anbieten, das Source Root Bridging. Wie gesagt, unterschieden wird es anhand der Multicast-Adresse in der in der Source-MAC-Adresse ist das Gesetz, soll eine Source-Root-Bridge dieses Paket weiterleiten. Ist nicht Gesetz, soll es eine transparente Bridge weiterleiten. Wenn es halt anders ist, soll das Paket von der jeweiligen Bridge verworfen werden. Inwiefern das sinnvoll funktioniert, kann ich allerdings auch nicht sagen. Also man kann das Paket ja mal, dieses Bit per Hand setzen und so ein Paket zusammenbauen und aufs Netzwerk ausgeben. Bei mir kamen die bislang alle an. Also ob das überhaupt groß unterschieden wird heutzutage noch oder ob das überhaupt mal unterschieden worden ist, weiß ich nicht. Gut, es gibt eine einfache Lösung für unser Problem, den Spanning Tree Algorithmus. Erfunden von einer Frau, und die hat erstmal ein Gedicht geschrieben dazu. Ja, auch ganz nett. Dieses Gedicht beschreibt auch ganz nett den Algorithmus, was da getan wird. Und das werden wir uns jetzt im Detail nochmal anschauen. Dieser Spanning Tree Algorithmus war am Anfang auch irgendwie etwas umstritten, weil der musste die ganze Zeit laufen, er braucht Rechenzeit. Wenn sich irgendwas ändert, muss es natürlich irgendwie mitgeteilt werden. Und ja, also Source Root Bridging nimmt schon einen Haufen Arbeit unseren Switches ab. Dafür habe ich halt einen Haufen Arbeit in den Endgeräten. Oder ich habe, das geht wie gesagt umgekehrt, dass meine Bridges einen Haufen Arbeit haben und die Endgeräte haben nichts zu tun. Kann ich mir eben aussuchen. Gut, wir haben das gleiche Netzwerk, was wir vorhin schon gesehen haben. Dieses da, jetzt nur aus dem Blickwinkel des Spanning Tree Algorithmus. Wie das Gedicht schon beschrieben hat, wir müssen uns erstmal einen Chef für das Ganze ausdenken. Es passiert einfach, indem wir Pakete an eine bestimmte Multicast-Gruppe schreiben. Das Paket hat auch ein bestimmtes Format, da werden wir später drauf eingehen. Jede Bridge bringt zwingend eine gewisse Bridge-ID mit sich. Und da ich jetzt, wie gesagt, in meinen einzelnen LANs mich bekannt mache mit den Paketen am Multicast, in diesen Paketen steht meine Bridge-ID drin, gibt es sozusagen eine kleine Election auf dem lokalen Netzwerk. Und die Bridge mit der kleinsten Bridge-ID ist dann halt erstmal der Chef dieses einzelnen kleinen LANs. Diese Pakete werden dann allerdings auch geforwardet und irgendwann mal nach einer gewissen Zeit weiß jede Bridge im gesamten Netzwerk, wer Chef des Ganzen ist. Diese ID wird dann eben beibehalten. Man hat hier bewusst versucht, keine Broadcasts zu senden, weil wenn ich mal dran denke, dass ich vielleicht ein Netzwerk habe, wo 50, 100 Bridges drinstehen, wenn die am Anfang sich erstmal alle unterhalten würden, wer der Chef ist und irgendwelche Statusinformationen von Spanning Tree übermitteln würden, hätte ich am Anfang ein echtes netzwerktechnisches Problem, weil so viel Broadcasts hält mein Netzwerk im Normalfall nicht aus. Ich will ja auch noch, dass das sinnvoll ankommt. Deshalb beschränkt man sich hier auf Multicasts, die nicht an die anderen Netzwerke weitergeleitet werden. Gut. Wie gesagt, Bridge 1 hat die Bridge-ID 42. Damit ist er Chef von dem kompletten Netzwerk und darf sich jetzt erstmal als Designated Bridge für LAN A und LAN B fühlen. Die Designated Bridge ist MRD Bridge, die für das Weiterleiten von Paketen in dieses Netzwerk und aus diesem Netzwerk zuständig ist. Alle anderen Bridges haben, bitteschön, in diesem Netzwerk den Mund zu halten. Sie dürfen gerade mal Spanning Tree Informationen ab und an mitunter mal senden. Empfangen sollten Sie diese immer noch. Also Sie schalten den Port nicht wirklich ab, aber Sie leiten keine Pakete an diesem Port weiter. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, schon mal für LAN A und LAN B einen zuständigen Port an einer gewissen Switch. Des Weiteren haben wir natürlich noch andere Netzwerke, wo es noch keine zuständigen Bridges oder Switches gibt. Da passiert eben das Gleiche. Jede Bridge, die da angeschlossen ist, sendet ein paar Spanning Tree Pakete in dieses Netzwerk. Die werden dann gesammelt und die Bridge mit der kleinsten ID darf sich dann dazu berufen fühlen, dieses Netzwerk zu verwalten. Mitunter kann es jetzt natürlich vorkommen, dass es mehrere Pfade gibt in diesem Netzwerk. Da ist es dann einfach festgelegt, dass ich habe ja einen gewissen Abstand zu Root, weil ich gewisse Pfadkosten in meinem Paket mit übermitteln muss. Das ist einfach dafür da, zum Beispiel 10 Mbit, da hat man dann halt andere paar Pfadkosten als bei 100 Mbit. 100 Mbit kriege ich natürlich mehr Daten drüber. Und deshalb versuche ich, damit sinnvoll auszuwählen. Der Port, also die Switch, die den geringen Abstand zu der Rootbridge hat, darf sich jetzt berufen fühlen, diese Netzwerke zu verwalten. Alle anderen, die zwar auch eine Verbindung zu diesem Netzwerk hätten, aber höhere Kosten besitzen, müssen danach die Kommunikation oder das Forwarding einstellen. Wie gesagt, gelb ist designated root und so weiter und so fort. Was noch wichtig ist, jede Bridge muss einen eindeutigen Port festlegen, über den sie die Root Bridge erreichen kann. Das ist, wie gesagt, auch wieder der Port mit den geringsten Pfadkosten. So kann dann zum Beispiel das Netzwerk aussehen. Fällt jetzt die Root Bridge aus, reorganisiert sich das ganze Netzwerk. Wir wählen eine neue Root Bridge aus und das Ganze läuft auch wieder. Wir haben auch einen redundanten Link. Also nichts weiter Dramatisches. Wie gesagt, am Anfang haben wir alle Bridges den Blocking-Modus, sie dürfen nicht vorwarten, aber sie müssen Spanning Tree Informationen absenden und empfangen können. Sie senden diese Pakete aus. Das Weitere, was ich schon gesagt habe, die mit der geringsten wird dann erstmal Root Bridge. Da steht jetzt nichts weiter, was ich nicht schon gesagt hätte. Was noch wichtig ist, die Root Bridge sendet gewisse Hello-Pakete alle 2 Sekunden, was allerdings auch ein variabler Wert sein kann, aus, um noch zu signalisieren, dass sie da ist. Jede Bridge, die dieses Paket enthält, darf auf den Netzwerken, wo sie Designated Bridge ist, danach ebenso die Hello-Pakete aussenden. Damit ist eben sichergestellt, dass mein Netzwerk noch die gleiche Topologie hat, wie es am Anfang hatte und dass noch alle Netzwerkkabel funktionieren. Passiert es nämlich, dass irgendwie Pakete nicht mehr erhalten werden oder dass eine Bridge plötzlich feststellt, dass irgendwelche Ports von dem Blocking-Modus in Forwarding-Modus oder von Forwarding in Blocking-Modus übermittelt wurden, dann hat diese Bridge dies Root mitzuteilen. Sie kann nämlich wieder ein Paket an die nächste Bridge senden, die im bisherigen Spanning Tree logisch gesehen näher an Root liegt. Das ist natürlich die Bridge, die sie über ihren Root-Port erreichen kann. Teilt mit anhand eines Bits im Paket, dass es wohl eine Topologieänderung gab. Diese Pakete werden dann Bäumchen für Bäumchen oder Zweig für Zweig an Root weitergeleitet. Danach teilt es Root nochmal allen mit. Es gibt eine Topologieänderung. Danach wirft mein Spanning Tree wieder seinen Algorithmus an und der Baum wird von vorne nochmal neu berechnet. Das Ganze dauert normalerweise leider immer so 30 bis 35 Sekunden. In diesen dürfen keine Pakete weitergeleitet werden, weil ja theoretisch Schleifen noch bestehen könnten. Deshalb ist es, ja, es gibt mittlerweile Vorschläge, wie man das beschleunigen kann, den ganzen Algorithmus. Dennoch schaut es an den handelsüblichen Switches so aus, zumindest die, die den Spinning Tree Algorithmus implementiert haben, dass das relativ lang dauert. Und damit habe ich auch schon so einen gewissen Angriffspunkt an das Ganze. Man kann natürlich sich zum Anfang erstmal, es gibt für Linux-Implementationen zum Beispiel für Bridging und Spanning Trees, sich als Root-Bridge ausgeben und dann von sich aus irgendwelche Topologie-Änderungsnachrichten ans Netzwerk übermitteln. Danach ist, wie gesagt, mein Netzwerk erstmal für 30 Sekunden dicht. Keine Pakete werden übermittelt. Oder ich kann natürlich, wenn ich nur ein normaler Rechner im Netzwerk bin, auch gefälschte Spanning Tree Pakete erzeugen, wo einfach das Bit für Topologieänderung gesetzt ist. Eine normale Switch kann ja nicht entscheiden, ob das wirklich eine sinnvolle Nachricht ist oder eben nicht. Also es gibt Möglichkeiten, sowas zu unterscheiden. Sowas wird nicht getan. Deshalb gibt es da wieder einen Angriffspunkt, dass ich dann halt zwar nicht direkt eine Topologieänderungsnachricht erzeugen kann, aber ich erzeuge eine Topologieänderungsanforderung. Irgendwann kommt es an Root an und der löst dann wieder die Topologieänderung aus und mein Netzwerk steht wieder für 30 Sekunden. Was als tolle Gegenmaßnahme immer verkauft wird, man sollte bitte an allen Ports, wo ich weiß, da sind keine Switches angeschlossen, Spanning Tree deaktivieren. Das kann ich natürlich tun. Ja, allerdings die Gegenmaßnahme zur Gegenmaßnahme ist dann einfach in den nächsten Laden zu gehen und sich ein Crosslink-Kabel kaufen. Damit kann ich dann wieder Schleifen produzieren, die nicht erkannt werden können. Also es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, das Ethernet hinsichtlich mutwilliger Schleifen sicher zu machen, weil entweder kriege ich es klein, indem ich Spanning Tree bescheiß, oder ich kriege es einfach damit klein, indem ich Schleifen erzeuge. Beides kann ich, gibt zwar Möglichkeiten, das zu verhindern, damit mache ich mir aber halt andere Probleme wieder und am Schluss habe ich nicht sehr viel gewonnen. Gut, jo, also dies zu Switching und Spanning Tree. Hat dazu jemand gerade Fragen? Gut, da jetzt 3:05 ist, hätte zwar noch wenig was erzählen wollen, was Switches noch tun können bezüglich VLAN-Geschichten, was es da für Angriffsmöglichkeiten gibt. Das Ganze ist allerdings nicht gerade so dramatisch und wichtig. Das kann man sich alles unter www.ahzf.de durchlesen oder nette Bücher lesen. Was ich sehr empfehlen kann, ist auch von der netten Radia Perlman oder Perlman, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird. Auch die Erfinderin von Spanning Tree, dieses Buch Bridges with the Switches und Internet Working Protocols. Das ist ein wirklich nett zu lesendes Buch über die ganzen Probleme, über ihre Probleme mit der IEEE, mal ihre Ideen standardisiert zu bekommen. Und sonst erfährt man halt viele Geschichten, was am Rande von solchen Tagungen immer abläuft. Andere nette Bücher, die allerdings nicht gar so unterhaltsam geschrieben sind, sind dann Network Protocol Handbook von Matthew Norgel, keine Ahnung. Wie gesagt, Englisch ist relativ trocken zu lesen und wer es gern Deutsch hat, lokale Netze ist diesbezüglich zumindest auch nicht schlecht. Ja, ist halt wirklich verflucht theorielastig. Gut, unter www.ahzf.de gibt es die Folien dann auch. Kann man sich mal anschauen, wenn man vielleicht noch mal kurz das bezüglich VLANs durchlesen will. Gut, damit, da ich jetzt schon überzogen habe, mache ich mal Schluss. Halt, doch noch eine Frage.
Ja,
Nein, das läuft auf Layer 2. Also es wird innerhalb von Ethernet-Paketen übermittelt, die Information, aber eigentlich kein Layer 3-Protokoll.
Also hat kein eigenes Protokoll, hat keine eigene Protokollnummer im Protokollfeld vom Ethernet-Frame.
Das schon, aber...
Gut, wie auch immer, die eigentliche Frage...
zählt halt nicht wirklich zu Layer 3. Also das mit OSI-Layern ist sowieso eine gewisse problematische Angelegenheit. Man kann da nicht alles wirklich sinnvoll einliefern.
Gut, wo ist das Protokoll definiert? Das war die eigentliche Frage, die sich darauf abstützte.
Was meinst
gibt
du
es, gibt es zu Spawning Tree, zum Spawning Tree Algorithmus und zur Implementation... gibt es dazu ein RFC oder ist das irgendwas
Proprietäres? Also es wurde von der IEEE standardisiert in 802.1d. Da ist es auch in diesem Standard beschrieben. In diesem Standard sind noch deutlich mehr Dinge beschrieben, aber es wird auch auf Spanning Tree eingegangen, wie der zu implementieren ist und so weiter und so fort.
Ist dieser Standard offen zugänglich?
Der ist offen zugänglich. Die IEEE verlangt zwar für neue Standards, ich glaube ein halbes Jahr lang Gebühren. Nach diesem halben Jahr ist es allerdings frei zugänglich. Der Standard ist, glaube ich, von 98. Damit kannst du es einfach bei der IEEE downloaden.